Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk hier auf meinsportpodcast.de. Ja, die Offseason ist noch lange. Jetzt steht erstmal bald das große Highlight in der Offseason an. Ja, der NFL Draft steht uns kurz bevor. Und um euch diese Offseason so ein bisschen zu versüßen, haben wir von Interception uns überlegt, wir könnten doch einfach mal mit Experten und den Fans zu den jeweiligen Teams sprechen. Das tun wir und heute habe ich dazu Frank Neuber von den New England Patriots bei mir zu Gast. Ich grüße dich.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ja, Frank, ich habe es gerade eben schon gesagt, du bist Fan von den New England Patriots und meine Einstiegsfrage ist eigentlich immer die leichteste des ganzen Podcasts. Wie bist du denn zu den Patriots gekommen, beziehungsweise was ist es, das dich als Fan der New England Patriots hält?
Ja, ich hätte fast gesagt, noch gar nicht so lange Fan der Patriots. Und zwar bin ich es geworden eigentlich mit dem Draft von Gronk und Aaron Hernandez, sprich die Double Tight End Offense. Die hat mich dann mehr oder weniger komplett nach New England verschlagen, nachdem ich Ewigkeiten überhaupt kein Team hatte. Also ich habe immer NFL geguckt, immer heißt seit Mitte der 80er, Ende der 80er. Habe mich dann mehr oder weniger den New England Patriots verschrien, nachdem sie schon ein bisschen was gewonnen hatten, aber dann vom Spielsystem her für mich ultra attraktiv wurde, als sie dieses dominante Double Tight End Offense eingeführt haben und damit ja in Teilen Gegner tatsächlich total zerstört haben. Das fand ich mega interessant und bin dann immer stärker da reingerutscht und Fan geworden.
Ja, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, ganz so weit zurück wollen wir natürlich nicht gucken. Ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, dass damals Gronk und Aaron Hernandez in die NFL gekommen sind. Wir wollen uns mal so ein bisschen mit der letzten Saison beschäftigen. Ja, die letzte Saison, da wurden die Patriots eigentlich am Anfang der Saison oder beziehungsweise vor der Saison, am Anfang der Saison, in der Mitte der Saison und teilweise auch noch am Ende der Saison so ein bisschen als das Flop-Team des Jahres verschrien. Ja, da war sehr, sehr oft die Rede davon und sehr, sehr oft zu lesen, dass die Zeit des großen Tom Brady vorbei sei, dass Bill Belichicks System nicht mehr funktioniert, dass die Patriots keine gute Mannschaft da hätten, ja. Und am Ende wissen wir, wie die Story ausgegangen ist. Wie hast du die Saison erlebt?
Eigentlich recht entspannt, muss ich dazu sagen. Also dieses ganze Gerede hat mich eigentlich wenig betroffen oder wenig interessiert. Ich sage mal, Brady is done kursiert ja schon seit längerem durch die Gazetten oder auch durch die TV-Sparten. Und als Fan hat man sich dann über die Jahre auch daran gewöhnt, dass der Patriots-Weg halt ein bisschen anders ist. Dass man in der Offseason vielleicht mal ein paar Spieler verliert und dass das Kollektiv immer stärker ist als der einzelne Starspieler, der gehalten wird. Und so ähnlich war es ja jetzt auch wieder, dass ich darauf überhaupt nichts gegeben habe, als vor der Saison hieß, oh, das wird aber eng. Jetzt haben wir Solder, Butler, Lewis, Amendola waren, glaube ich, die Top-Abgänge 2018, wo alle hinterher geweint haben. Aber in den anderen Jahren haben wir auch diese Menschen verloren oder diese Spieler verloren. Und das ist halt das Besondere, dass Belichick immer ein Jahr vorausdenkt und dafür schon in großen Teilen Ersatz geschaffen hat oder kurzfristige Alternativen gefunden hat.
Also die Saison siehst du durchaus positiv, sag ich mal. Ich meine, klar, man kann es im Grunde genommen ja auch nicht anders sehen. Am Ende stand dann mal wieder zum sechsten Mal für Tom Brady und Bill Belichick die Vince Lombardi Trophy auf dem Silbertablett serviert sozusagen. Wollen wir uns doch nochmal den Super Bowl angucken. Ja, das war ja der Super Bowl, das neue Team in L.A. Gegen die Patriots, gegen Tom Brady. Er war letzten Endes dann doch ein bisschen enttäuschend, oder?
Fand ich eigentlich gar nicht. Auch wenn ich mit anderen darüber spreche, das ist Es ist halt für den Football-Fan war viel dabei. Für den Offensiv-Football-Fan war vielleicht nicht ganz so viel dabei. Aber ich kann mich auch an einer gut funktionierenden Defense erfreuen. Und dadurch, dass es ja durchgehend eng war, konnte ja jedes Play in jede Richtung das Ganze entscheiden oder in eine entscheidende Richtung bringen. Von daher habe ich eigentlich schon mega gebibbert während des ganzen Spiels und es aber trotzdem genießen können, weil unsere Defense halt so stark war und so wenig zugelassen hat.
Ja, da muss ich dir recht geben. Also ich saß während des Super Bowls in Berlin und habe da auch kräftig mitgefiebert dann. Gerade natürlich, als es dann irgendwie auf das Ende zuging, ja, die Rams dann wieder stärker geworden sind und alles dann sich womöglich hätte noch drehen können am Ende des Spiels. Für mich persönlich muss ich sagen, wäre allerdings der geilere Super Bowl gewesen, Tom Brady gegen Drew Brees, oder?
Weiß ich nicht. Also, jetzt können wir, ich könnte natürlich hier mit ein paar Belichick-Phrasen um mich werfen, sagen, der nächste Gegner ist immer der schwerste und irgendwas ins Phrasenschwein werfen. Ich habe mich wenig, sage ich mal, damit beschäftigt, wen ich lieber gesehen hätte. Die Saints wären auf jeden Fall auch eine absolute Macht gewesen, offensiv. Aber das hat man, wie gesagt, von den Rams vorher auch gesagt. Und wir konnten sie halt dementsprechend klein halten. Von daher weiß man nicht, ob uns ein Kamara kaputt gelaufen hätte und mehr Schwierigkeiten bereitet hätte oder ein Breeze halt mit seinem Arm dann noch mehr gekonnt hätte. Ich meine, da war der aktuelle Gegner auch stark. Also ich habe jetzt nichts vermisst, dass die Saints nicht dabei waren. Und mir war es ziemlich egal, auf wen wir treffen.
Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, springen wir jetzt mal so ein bisschen und zwar von der Vergangenheit, von der letzten Saison in die Gegenwart und wollen mal so ein bisschen über die Free Agency der New England Patriots quatschen. Diese Saison war wieder, um das mal, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Es war eine Free Agency in typischer New England Patriots-Manier eigentlich. Man hat sehr, sehr viel gerätselt, welche sehr, sehr großen Namen kommen könnten. Und am Ende des Tages war der große Name dann eigentlich nur Michael Bennett, zumindest von denen, die da möglich gewesen wären. Wie siehst du die Free Agency der Patriots?
Ja, du hast es, glaube ich, schon richtig angedeutet. Es war eine typische Patriots Offseason, in der erstmal wenig passiert. Wir namhafte Abgänge haben, die uns mehr oder weniger mit Compensatory Draft Picks vergoldet werden, um es mal so auszudrücken. Da ist natürlich wichtiger eigentlich das, was wir re-signed haben. Also, ich meine, J-Mac hat noch einen dran gehängt, wir haben mit Gostkowski unseren Kicker zurück, wir haben mit Ryan Allen unseren Panther zurück. Das ist gut und wir haben dazu mit Michael Bennett einen mehr oder weniger adäquaten Ersatz für Trey Flowers bekommen, zu einem günstigeren Preis. Nun gehen wir mal davon aus, dass Flowers uns im nächsten Draft einen weiteren Third Round Compensatory Draft Pick bringt. Wir haben einen Fifth Rounder in Bennett investiert. Die haben im Jahr 2019 zwar beide 6,5 Millionen Dollar Cap Hit, aber in 2020 kostet der gute Flowers dann auch 16,8 und 21 20 Millionen. Und da merkt man schon, dass ein Roster so nicht aufgebaut werden kann. Jedenfalls nicht bei den Patriots. Da ist es halt Breite vor Spitze, jedenfalls finanziell. Und von daher kann ich mit dieser Free Agency sehr, sehr gut leben, wenn man bedenkt, dass weitere Compensatory Draft Picks wahrscheinlich sind. Ich sag mal, Trent Brown, Malcolm Brown könnten auch noch hohe Picks wiederbringen und dann steht man auf einmal wie die Patriots mit 12 Draft Picks da. Zusätzlich könnte man noch sagen, Dazu haben wir noch die halbe bis dreiviertel Draft-Class vom letzten Jahr, die wir alle auf Injured Reserve geschont haben im ersten Jahr und jetzt schon ein Jahr NFL-Erfahrung haben und dann dazukommen. Da sind natürlich ein paar Verletzungen dazu, wie bei Wynn, der dann tatsächlich nicht konnte. Und man muss gucken, wie der sich wieder reinfindet. Aber das ist nun mal der geplante Left Tackle für Trent Brown als Ersatz. Und das sollte eigentlich schon reichen. Also da haben wir auch schon im letzten Jahr den Abgang für dieses Jahr mit vorbereitet, nachdem er im letzten Jahr schon doppelt abgesichert war mit Trent Brown und Isaiah Wynn.
Ja, du hast es schon gesagt, also Abgänge gab es wie immer namhafte, ja, von Wide Receiver Chris Hogan über, weiß ich nicht, Defensive Tackle Malcolm Brown, Cordero Patterson, Trey Flowers oder halt eben, ja, den größten Abgang oder den Abgang mit dem größten Namen von allen, Rob Gronkowski. Ja, Gronk ist retired. Und die Patriots haben natürlich umgehend reagiert auf diesen Abgang, haben zwei neue Tight Ends verpflichtet, Matt Lacoste und Austin Zephyrian Jenkins. Zephyrian Jenkins hat ja auch eine gewisse Erfahrung, aber hättest du dir theoretisch diesen anderen Namen gewünscht, der dann noch so ein bisschen durchs Netz gegeistert ist? Es wurde ja vermutet, dass Martellus Bennett eventuell zurückkommen könnte. Martellus Bennett, selbst der Bruder von Michael Bennett, also quasi dann nach J-Mac, Jason McCourty und Devin McCourty, das zweite Bruderpaar bei den New England Patriots. Oder bist du eigentlich ganz zufrieden mit Austin Zephyrian Jenkins und Matt Lacoste?
Eigentlich sogar das dritte Brüderpaar, wenn man die Hollisters noch nimmt. Nur als Einwurf am Rande. Und jetzt habe ich schon fast die Frage vergessen. Also ich hätte mir gewünscht, dass Gronk auf jeden Fall noch ein Jahr dranhängt. Und ich habe es ehrlich gesagt auch erwartet, dass er nochmal Lust kriegt und nochmal durchstartet. Du hast ja schon gesagt, dass mit Austin Zephyrian Jenkins auf jeden Fall einer geholt wurde. Ich möchte noch Ryan Izzo ins Spiel bringen, auch ein Draftpick aus dem letzten Jahr, von dem die Patriots angeblich sehr, sehr viel halten, der jetzt schon als Gronk-Ersatz auf dem Feld, natürlich nicht als Werbefigur oder ähnliches, das soweit ist er auf gar keinen Fall taugen könnte. Und auch da mache ich mir wieder wenig Sorgen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir eine Top-Priority auf Tight End haben. Weil mit Zephyrian Jenkins, Jacob Hollister, Steven Anderson, ja, Matt Lacoste und Ryan Izzo ist da schon ein Tight End-Core, worum uns andere mit Sicherheit beneiden.
Alles klar. Über eine Sache wollte ich mit dir noch sprechen, die Free Agency betreffen. Und zwar geht's da um einen Free Agents Tender, der gesetzt wurde und auch für relativ viele Kontroversen gesorgt hat. Ich denke mal, du kannst dir schon vorstellen, um wen es geht. Es geht um den netten Herrn Gordon, der da von den Patriots diesen Free Agents Tender bekommen hat. Sprich, wenn Josh Gordon sagt, er ist wieder bereit und die Organisation sagt, er ist wieder bereit und die Liga das okay gibt, dass er wieder spielen darf, dann hat er die Chance, eben zu den New England Patriots zurückzukommen. Wie siehst du das?
Grundweg positiv, würde ich es jetzt mal ganz neutral raus. Natürlich ist Josh Gordon ein ganz eigener Fall und Charakter. Und natürlich muss der Junge erstmal sein komplettes Leben auf die Reihe bringen. Und da hat er letztes Jahr ganz tolle Ansätze gehabt, wo es aber ja auch wieder Rückschläge gegeben haben soll. Und sagen wir es mal so, ich finde es gut, dass der Tender gekommen ist, um sich für eine mögliche Rückkehr die Dienste zu sichern. Denn ich glaube nicht, Entschuldigung, dass jemand anders einen Second Rounder investiert, um ihn zu übernehmen. Dafür ist es halt eine zu große Wundertüte. Aber da haben die Patriots ja jetzt auch erstmal nichts verloren oder großartig investiert, sondern sie haben sich rein die Möglichkeit gesichert. Und wenn der Junge seinen Kopf irgendwie unter Kontrolle kriegt, dann ist er natürlich eine Bombenverstärkung, und zwar für jedes NFL-Team. Das hat er im letzten Jahr gezeigt, und es bleibt halt abzuwarten, inwieweit er, ich sag mal, Drogen, Alkohol und sonstige nicht professionelle Lebensweisen ablegen kann und mit einem persönlichen Assistenten an seiner Seite nochmal in den Profisport zurückkehren kann. Da ist er aus meiner Sicht natürlich bei den Patriots, wo er mehr oder weniger unter dem Radar ein Stück weit mitschwimmen kann, perfekt aufgehoben.
Es ist tatsächlich auch sowieso nichts verloren, denn selbst wenn er zurückkommt, also das ist ja immer noch mit diesem Wenn, Kann, Falls unter Umständen verbunden, weil er ja von der NFL erstmal auf unbestimmte Zeit gesperrt wird und dann natürlich auch da so ein bisschen auf die Gnade der NFL beziehungsweise die Güte von Roger Goodell oder die Überredungskünste von Bill Belichick hoffen muss. Ben Wallen hat dazu zum Beispiel geschrieben, dass er wohl tatsächlich auch nur in Anführungszeichen knappe 2 Millionen verdienen würde, wenn er zurückkommen darf. Heißt, das ist für einen Wide Receiver, der vom Kaliber Josh Gordon ist, ja eigentlich wirklich nicht viel. Und tatsächlich finde ich auch, sind die Patriots so ein bisschen für ihn das perfekte Team, wenn man das mal so sieht, weil ich denke mal, also das ist meine Meinung dazu, dass es kaum einen Headcoach gibt wie Bill Belichick, der mit solchen schwierigen Fällen irgendwie zurechtkommt, oder?
Ganz genau. Also deswegen sage ich, es ist das perfekte Umfeld, ich sag mal, für einen strauchelnden Mensch, der mit dem Leben in Teilen ist, um sich auf Football zu konzentrieren. Ich glaube, wenn da tatsächlich die Tür zugeht, dann ist alles andere weg, und das ist so perfekt durchorganisiert. Anders als damals in Cleveland, wo er dann die große Nummer war und der das wieder bestätigen sollte und sofort wieder, ich sag mal, in die erste Reihe geschubst wurde als Superstar. Da muss so jemand, der mit sich selber hadert und Probleme hat, dran zerbrechen. Ich hatte gehofft, dass es im letzten Jahr schon durchgehend klappt. Das war ein kleiner Rückschlag, und ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, inwieweit überhaupt eine Sperre noch wäre, ob es dann wahrscheinlich ist, dass da nochmal 4, 6 Spiele oder sowas gesperrt werden würde. Ich meine mich jetzt im schwersten Off-Season-Koma daran zu erinnern, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Aber da würde ich jetzt sagen, da ist ein kleiner schwarzer Fleck, da müsste ich jetzt ein bisschen passen.
Also soweit ich weiß, gibt es da auch nicht wirklich was da jetzt großartig veröffentlicht wurde, dadurch, dass er eben momentan ja indefinitely suspended ist, sprich erstmal bis auf Weiteres quasi von der NFL suspendiert wurde, ist da jetzt auch noch nicht großartig irgendwas von wegen, er muss dann 6 Spiele oder er muss dann 8 Spiele oder wie auch immer aussetzen, wenn er wieder zurückkommt. Aber ich würde mal sagen, wir schauen jetzt mal langsam so ein bisschen in die Zukunft. Ja, es ist nicht mehr allzu lange bis zum Draft, du hast es schon gesagt, die Patriots mal wieder mit überragend vielen Draft-Picks, gerade auch eben durch Compensatory-Picks etc. pp. Und wie siehst du den diesjährigen Draft, beziehungsweise wo siehst du jetzt tatsächlich die größten Draft-Needs für die New England Patriots?
Ich hatte ja schon angesprochen, dass die Draft-Klasse aus dem letzten Jahr noch gut dabei ist und schon große Teile des Rosters ausfüllt. Von daher wird man wahrscheinlich gar nicht alle 12 unterbringen können in einem Roster. Und ich erwarte halt viel Getrade. Ehrlich gesagt, dass man Klasse statt Masse macht und gegebenenfalls auch nochmal kurzfristig einen Pick abgibt und den wieder in 2020 investiert. Ich sag mal, wenn irgendwo ein Need ist und in der dritten Runde und da will einer und man bekommt dafür dann einen Second Rounder 2020 angeboten, dann muss man dieses Draftkapital wieder verschieben. Denn den richtigen Need sehe ich nicht zwingend. Natürlich sind wir auf Wide Receiver weiterhin ein bisschen dünne aufgestellt. Das muss man schon so sagen. Aber ich sag mal, unser Spiel hat sich ja auch extrem verändert. Dieses mehr oder weniger Run-First-Offense mit unserem 4-5-köpfigen Monster an Running Backs hat dann natürlich eine ganz große Flexibilität gebracht. Also da braucht man jetzt auch nicht zwingend die Riesennamen als Wide Receiver. Und da werden sich schon irgendwelche finden. Ob das jetzt ein Demaryius Thomas nochmal ist, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mit Jules vorneweg, also Julian Edelman, Philip Dorsett wird auf jeden Fall nochmal einen Schritt machen. Und dann sind unsere besten Wide Receiver ja eigentlich die Catching Backs, also mit Sony Michel, James White, Rex Burkett ganz vorneweg. Und da haben wir so viel Flexibilität, dass wir auch das auffangen können. Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich auch wieder Bill Belichick, Stick with the Board, den besten verfügbaren Spieler an der Position holen, um das meiste Kapital für den Kader daraus zu ziehen, weil wir nicht den Riesen-Need haben. Also in der Offense natürlich Wide Receiver, aber machen wir uns nichts vor, dass es, wenn es eine Schwachstelle gibt bei Belichick, dann Wide Receiver draften. Das hat noch nie funktioniert. Und ansonsten kann man natürlich, wenn man irgendwie ganz oben rein gerät, einen von den Top Tight Ends holen. Das würde diese Position, die schon gut ausgepolstert ist, nochmal verbessern. Aber das sehe ich natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir da uns auf 19 oder 20 hochtraden oder sowas, um einen von den Top 3, 4 Titans da abzukriegen.
Ja, vielleicht schaut Bill Belichick auch einfach mal im nächsten Walmart vorbei und sucht sich den Kassierer aus, der das beste Aftershave hat oder der, weiß nicht, die längsten Fingernägel hat oder so und macht dann da irgendwie in 2 Wochen aus ihm den nächsten Top-Receiver der NFL. Ist ja dieser Witz, dass Bill Belichick eben aus jedem weißen Walmart-Kassierer einen Top-Wide-Receiver formen kann.
Oder Lacrosse-Spieler sind auch mal sehr gern genommen. Vielleicht finden wir da noch einen.
Weiß nicht, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeinem miesen College irgendwo im Mittleren Westen oder so, irgendein Lacrosse-Spieler, der es nicht ins Lacrosse-Team schafft. Vielleicht wird er ja der nächste krasse NFL-Superstar-Wide-Receiver.
Alles ist möglich.
Ja, das auf jeden Fall. Was würdest du von der Möglichkeit halten, einen Quarterback zu draften? Weil, ich meine, ich denke mal, wir sind uns alle im Klaren, dass Tom Brady jetzt nicht mehr unbedingt 15 Jahre spielen wird. Und ich finde es da tatsächlich immer besser, wenn du dir einen Quarterback ranzüchtest, in Anführungszeichen, anstatt dann irgendwie, weiß ich nicht, Brady hört auf nach der nächsten, übernächsten Saison in 3 oder 4 Jahren, wann auch immer. Und dann musst du dir eben schnell einen Quarterback ranholen. Wie würdest du das sehen?
Differenziert. Ich hätte mir im letzten Jahr schon vorstellen können, dass wir höher einen Quarterback nehmen und am Ende der ersten Runde wäre ja auch, wer war es, Lamar Jackson, glaube ich, noch da gewesen, ohne dass ich jetzt seinen Spielstil passend finden würde. Aber darum geht es ja auch überhaupt nicht. Im Zweifelsfall muss man den dazu entwickeln. Dass man es nicht gemacht hat. Ich denke, Danny Etling war mal ein Schuss ins Blaue, um zu gucken. Dadurch, dass wir ihn nur im Practice Squad haben und ja eigentlich gar nicht sichern und ihn jederzeit jeder wegsignen könnte, ist das auf jeden Fall was nicht für die Zukunft war. Und somit muss man gucken, was in diesem Jahr möglich ist. Ja, best available bin ich wieder dabei. Wenn das an 32 im Zweifelsfall ein Quarterback ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir da auch einen nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass wir es genauso machen wie im letzten Jahr, dass überhaupt nichts passiert. Und wir mit Tom Brady und Brian Hoyer einfach wieder in die Saison gehen. Da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie interne Absprachen sind zwischen Brady, den Patriots und natürlich Belichick. Die Draftstars für Quarterbacks soll ja nicht so ganz dolle sein in diesem Jahr. Im nächsten Jahr dafür bombastisch. Ich sage das immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich sehr wenig College verfolge und jetzt mit Namen nicht um mich werfen könnte. Und da müsste man dann halt dementsprechend mal schauen. Ich wollte, glaube ich, achso, Josh Rosen könnte ich noch als Namen in Ring werfen. Also das finde ich eigentlich ganz sexy, die Idee. Wenn er tatsächlich für einen Third-Rounder oder einen Second-Rounder zu haben wäre, dann würde ich sagen, machen. Vom Talent her, Sicherheit auf oder über Garoppolo-Niveau. Und wenn der noch 2-3 Jahre hinter einem Brady sitzen könnte und dort lernt, dann hätte man gegebenenfalls schon den Franchise-Quarterback. Also ich würde bis zu einem Second-Rounder auf jeden Fall mitgehen und bieten und nicht zwingend auf den Draft setzen, weil das sind immer so viele Wundertüten, die man da kriegt und gar nicht entscheiden kann, ob der jetzt was wäre oder nicht. Und Josh Rosen hat es zumindest in Ansätzen unter Beweis gestellt. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, wie mit ihm umgegangen wird in Arizona, denn da war er wirklich die ärmste Sau und hat aus scheiße Gold gemacht, würde ich mal sagen. Da war halt nicht viel zu holen, wenn die ihren Running Back nicht mehr einsetzen, weil der Head Coach irgendwie andere Pläne hat und er ständig unter Druck gerät und keine richtige O-Line hat, dann kann man nur mies aussehen. Wo war es? Ich glaube, in Green Bay hat er gewonnen. Das macht man auch nicht so nebenbei. Also ich finde, er hat auf jeden Fall NFL-Ansatz Kaliber gezeigt schon auf dem Feld und wäre meine erste Wahl, wenn man QB für die Zukunft sprechen würde.
Alles klar, dann wollen wir mal noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Ja, jetzt ist ja auch gar nicht mehr so allzu lange. Es ist zwar immer noch viel zu lange, aber nicht mehr allzu lange, bis dann im August die Preseason startet und dann auch im September die Regular Season langsam wieder losgeht und alle Menschen hier und über dem großen Teich wieder ins Football-Fieber verfallen. Was erwartest du dir von der nächsten Saison? Super Bowl, alles andere ist Mist oder mal gucken, was so alles kommt?
Mal gucken. Sagen wir es mal so. Ich würde jetzt mal vorsichtig ausformulieren, durch den Erfolg der letzten Jahre bin ich oder wir generell in Hannover recht genügsam geworden. Also die NFL ist nun mal keine Liga, die von einem Team über 30 Jahre dominiert werden sollte oder könnte. Das ganze System ist nicht dafür gemacht. Und früher oder später wird diese Cliff kommen. Und von daher habe ich schon vor 2 Jahren spätestens meinen inneren Frieden damit gemacht, dass es auch mal eine böse Saison geben könnte, wo es dann halt nicht so erfolgreich ist. Und da müsste man halt mal schauen, ob sie jetzt kommt. Wenn ich mir den Spielplan so angucke, haben wir einen recht machbaren Start, um eine gute Grundlage zu setzen. Insgesamt sind es, glaube ich, 5 Playoff-Teams aus dem letzten Jahr, wovon jetzt auch nicht die Mega-Gegner warten. Also Kansas City natürlich vorneweg als größter Konkurrent in der AFC. Aber ansonsten suche ich da jetzt noch den wirklichen Kontrahenten, der uns Schwierigkeiten bereiten will. Das heißt, von Super Bowl bis, ich sag mal, aus in der ersten Playoff-Runde wäre für mich alles okay. Und selbst wenn es richtig schief läuft, ich sage jetzt mal, dann nehme ich die ganz dunklen Farbstifte, Tom Brady verletzt sich in Woche 1, auf Running Back läuft es überhaupt nicht, weil die sich da selber kaputt machen und wir verlieren noch, ich sag mal, auf Wide Receiver 1-2. Dann ist unsere Offense schon so geschwächt, dass es eng werden kann. Und wenn ich sehe, dass gerade die Jets eher ein bisschen drücken von unten, könnte ich mich auch mit einem Rang 2 in der Gruppe arrangieren. Ich hoffe natürlich auf was anderes, und fiebere jedem Sieg entgegen, aber die Erwartung hätte ich jetzt nicht, dass das forever so weitergeht. Da spielt uns natürlich ein bisschen in die Karten, dass jetzt die Finns wieder komplett neu aufbauen und wahrscheinlich nichts in die Waagschale werfen und die Bills sich auch immer wieder selber ein Bein stellen. Und bei den Jets muss man natürlich auch noch beobachten, wie es geht. Aber so würde ich sie schon als Nummer zwei im Moment bei uns betiteln.
Alles klar, Frank. Dann danke ich dir recht herzlich, dass du heute mit uns ein bisschen über die Patriots gequatscht hast. Und wünsche natürlich viel Spaß und viel Erfolg in der nächsten Saison. Und vielleicht hört man sich ja mal wieder.
Ja, vielen Dank.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt. Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.